auf das Selbst. Ja.
Das ist natürlich einmal alles eine Uhr ist ja nicht diskursiv. Man könnte sagen, das ist die letzte Feststellung oder so ist das. Und insgesamt wird der Diskurs in Form der gebildeten Elite auch ausgeschlossen. Aber können Sie in diesem Zusammenhang dazu noch was sagen?
Ja, ich glaube auch, ja, dass das Diskurs der gebildeten Elite wird ausgeschlossen. Einfach durch die Machtmechanismen. Ja. Einfach dadurch, dass man sagt, ja gut, das ist nicht mehrheitsfähig, ja, nicht wahr? Das ist nicht rentabel, das bringt ja nichts. Und so alles, was unter diesen Bedingungen ein niedriges Rating hat, also niedriger Grad der Zustimmung, und kommerzielle politische Unterstützung, das ist alles dann mehr oder weniger schweigsam und ohne weitere Überlegungen oder weitere Diskussionen unter den Teppich gekehrt. Wir haben sozusagen, es gibt einfach so etwas wie harte Tatsachen, ja, dass sich ein gewisser Diskurs schlecht verkauft. Oder das sind nur Randphänomene, die für die Mehrheit interessant sind. Und diese Beobachtung, die genügt. Es ist nicht so, dass man früher zum Beispiel, wenn ich weiß nicht, als Galileo Galilei eigentlich mal aufgetreten ist mit seiner Idee, dass, ich weiß nicht, das war nicht einmal seine Idee, aber er hat sie vehement unterstützt, dass die Erde über die Sonne kreist, dann hat man versucht, diese Idee zu entkräften. Ja, nicht wahr? Er war eingeladen zu einer Verhandlung am Vatikan und so weiter und so fort. Und man hat das alles sozusagen diskutiert. Und ich bin mir sicher, dass wenn jetzt Galileo Galilei aufgetreten wäre mit so einer Idee, dann hätte man gesagt, naja, gut, das ist eine Minderheitsmeinung, ja. Wer interessiert das? Wer wo sich dreht und so. Die Leute werden sowas nicht lesen, ja. Und damit wäre die Sache erledigt. Es ist nicht einmal irgendwelche Prozesse, ja, wäre nötig, damit er keine Chance bekommt, seine Ansichten auszuführen.
Aber diese Prozesse generieren ihre eigenen Ideen. Auswerten, was diese demografischen Erhebungen ergeben und sowas.
Ja, klar. Sie gehen Risiken ein und sie können sich verrechnen. Ja, sie können auch Fehler machen. Aber es sind nicht die Fehler im politischen Repräsentationssystem, wie es zum Beispiel in der klassischen Theorie der Demokratie thematisiert werden, sondern es sind so strategische Fehler, ja? So wie man, wenn man Krieg beginnt, nicht weiß, ob man siegt, ja, und kann auch Entscheidungen treffen, die fehlerhaft sind. Es ist aber nicht so, es sind sozusagen eine andere strategische Definition der Wahrheit und eine andere Definition dessen, was Erfolg oder Misserfolg ist. Das heißt, es ist nicht so, dass jemand beginnt, sagen wir, gegen Plato zu argumentieren und dann durch die besseren Argumente, ja, so wie Aristoteles gesagt hat, der Plato ist zwar mein Freund, aber sozusagen Wahrheit ist mir toll, sozusagen durch eine Argumentation sich in die Elite diskutiert. Ja. Oder parliert auf die Art und Weise, dass es in die Elite kommt. Sondern man sagt einfach, naja gut, das rentiert sich nicht, das rechnet sich nicht und so. Und da kann man auch verrechnen. Ja. Wir wissen, dass sehr viele, als sie einen Computer zum ersten Mal gesehen haben, haben gesagt, das interessiert sich nicht, das funktioniert nicht und so weiter. Aber irgendwann hat es funktioniert und haben nicht die Geld gewonnen, sondern andere. Aber diese Art strategisch denkende Elite ist nicht der Art der sozusagen, es ist nicht die Elite der Wahrheit, wie die klassische Philosophie, und es ist nicht die Elite, die demokratische Elite. Also die Elitebildung selbst vollzieht sich nach anderen Kriterien. Die Elitebildung im klassischen Sinne, im philosophischen Sinne, ist sozusagen das Verhältnis zur Wahrheit. Die Elitebildung im demokratischen Sinne ist Verhältnis zum gemeinsamen Willen, ja, der irgendwas, der gemeinsame Willen am besten repräsentiert, der sozusagen hat gewonnen. Und die heutige Elite ist so eine PR-Marktwirtschaftliche,
ja, die einfach die Chance hat. Also das ist ja der Versuch, das zu quantifizieren. Aber sozusagen auf das aufgrund dieser Quantitäten sozusagen zustande kommen, das ist ja wiederum, wie Sie im ersten Teil gezeigt haben, eine qualitative Zuschreibung, oder nicht? Und diese beiden Verhältnisse sind doch heterogen, das heißt, die Zugehörigen, die überhaupt abstimmen dürfen, müssen ja erstmal qualitativ bestimmt werden.
Ja, sicherlich, hier gibt es ja eine gewisse, hier gibt es ja, Sie haben recht, hier gibt es ja einen gewissen Spielraum. Wir können sagen, dass die Marktstrategie insgesamt, aber man kann sagen, dass die Marktstrategie insgesamt, mit denen rechnet, die investieren können oder die kaufen können. Ja? Das heißt, es ist wiederum unstrittig, wer zur Kundschaft gehören kann. Zur Kundschaft können diejenigen gehören, die ein bestimmtes Produkt auch bezahlen können. Ja? Zum Beispiel die Kundschaft von McDonald's und so weiter, die wird einfach durch den Preis definiert. Man braucht keinen zusätzlichen Diskurs, um jemanden zu definieren, der einen Zugang zur Produktion von McDonald's. Ja, das ist interessant. Ja, das ist interessant. Ich wollte nur sagen, dass alle diese Probleme, die ich jetzt gerade diskutiert habe, diese alle Probleme, die stellen sich in Bezug auf McDonald's Produktion nicht. Zum Beispiel, wir können auch eine Katze oder einen Hund als einen Kunde sehen. Ja? Nur die kommen und kaufen nicht. Ja? Diese Tatsache allein entscheidet über ihren Status. Ja? Es benötigt keinen anderen Beweis. Und bestimmte intellektuelle Schicht tut das auch nicht. Und dieser Ausschluss geht auch automatisch. Das heißt, diese Problematik des Ausschlusses von oben und unten, ja, das ist angesprochen, die stellt sich von allein ein. Ja? Und die braucht nicht zu werden. Ausgehandelt werden in der Sprache oder politisch. Was Schröder anbelangt, wir können sozusagen so etwas wie Staatsbürgerschaft in diesem Sinne als Zustimmungs- oder Ablehnungsrecht, ja, also nicht als Souveränitätszugehörigkeit zum Volksbegriff im klassisch-demokratischen Sinne, aber wenn man sozusagen sagt, wir haben nicht mit Demokratie, sondern mit medienpolitisch definierten Diktatur zu tun, ja, dann ist dieser Zustimmungs- oder Ablehnungsrecht ein, sagen wir, Startkapital. Und man kann sagen, dass dieses Startkapital wird erworben von denjenigen, die sozusagen Staatsbürgerschaft haben. Das bedeutet, in der praktischen Politik ist es sicherlich entscheidend. Insofern, das Schröder, um gewählt zu werden, braucht zum Beispiel nicht die Stimmen, also soll nicht rechnen oder darf auch nicht rechnen mit den Stimmen der, sagen wir, 5 Millionen oder 7 Millionen, ich weiß nicht, Ausländer, Deutschen, muss aber rechnen mit so vielen Stimmen, vielleicht 200.000 oder 500.000 Stimmen der Rechtsradikalen. Was auch immer man sagt, gegen das Recht, gegen den Rechtsradikalismus, annulliert nicht die Tatsache, dass im System der Medienmarktes, er hängt von diesen Stimmen ab und von Stimmen der Ausländer hängt er nicht ab. Ja. Und sicherlich sein politisches Benehmen de facto wird durch diese Strategie und durch diese Konfiguration bestimmt. Allerdings No Taxation Without Representation bedeutet auch wiederum, dass der Druck zur Einbürgerung, sagen wir so, der Druck zur Einbürgerung wird vermittelt letztendlich durch die ökonomische Macht, also wirklich durch den marktwirtschaftlichen Einfluss. Also wenn zum Beispiel Türkei wirtschaftlich wichtiger wird, dann wird sie in EU aufgenommen und auf diesem Umweg bekommen zum Beispiel die nicht-deutsche türkische Abstammung ihre Rechte sozusagen auf dem Umweg, ja, durch die Inklusion in die supranationale Euro-Zone. Das heißt, wenn man sieht, ja, was in Amerika passiert, ist das ganz klar. Und wir haben sozusagen das erlebt. Die ganze Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre wurde getragen von einer relativ kleinen Schicht der arrivierten Schwarzen. Das war nicht so offensichtlich in der Zeit. Aber diese Gruppe hat sich enorm profitiert. Wobei die schwarze Bevölkerung als solche hat sich relativ wenig profitiert. Und gerade dieser arrivierte Teil der schwarzen Bevölkerung ist jetzt Tragende für die Republikanische Partei. Ja, nicht zufällig sind zum ersten Mal Schwarze vertreten in der amerikanischen Regierung, eben unter einem republikanischen Präsidenten und nicht unter einem demokratischen Präsidenten. Das heißt, wir haben ein kompliziertes Verhältnis zwischen dem, was wir ein, sagen wir, politisches Kapital, nicht, ja, politisches Kapital im Sinne der Zustimmungsrecht, ja, sagen wir so, nicht Wahlrecht, sondern Zustimmungsrecht, auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite sozusagen ökonomischer Einfluss und Kaufkraft. Es genügt zum Beispiel in Deutschland von einem öffentlich-rechtlichen Sender auf einen kommerziellen Sender umzuschalten, um diese Spannung zwischen politischem Kapital und ökonomischem Kapital, ökonomischer Kaufkraft und politischer Kaufkraft zu ermessen. Auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen sehen wir kaum Ausländer. Schalten wir aber auf kommerzielle Kanäle zu irgendwelchen Talkshows oder Werbeveranstaltungen und so weiter, da plötzlich sehen wir, dass das Prozent der Ausländer in dieser in der Tat der Prozent der Ausländer in Deutschland entspricht. Also wenn diese berühmte politische Lösung, die Medien sollen so aussehen, wie das Land aussieht, wird erfüllt nur in den kommerziellen Kanälen im Durchschnitt, nicht der Öffentlichkeit. Warum? Weil die Kaufkraft der Ausländer unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von Kaufkraft der Deutschen und sie sind sozusagen als gewisser Sektor der möglichen Kundschaft proportional berücksichtigt. Und politische Kaufkraft ist aber minimal und so werden sie von den politischen Kanälen kaum oder überhaupt nicht berücksichtigt. In diesem Sinne gibt es sicherlich Spannung, immer noch, da haben Sie recht, es gibt immer noch Spannung zwischen reiner Macht und politischer Macht, insofern, dass man immer noch einen gewissen Diskurs führen kann, über Inklusion und Exklusion in politischen Termini. Also wer dazu gehören kann, wer über das politische Kapital verfügen kann und so weiter, ist immer noch ein Problem, der in der Sprache ausgehandelt wird. Wenn auch weniger und weniger mit der Zeit, muss man sagen, aber immer noch. Allerdings in Bezug auf den allgemeinen Markt ist es weitgehend irrelevant. Sicherlich die Falle, die da in diesem politischen Diskurs sich öffnet, besteht darin, dass die Gesetze, zum Beispiel über die Zulassung der Ausländer zum politischen Prozess, also über den Bestand des Volkskörpers, wird vom Volkskörper getroffen, wie er ist. Ja. Das ist allerdings ein Argument des früheren Feminismus, der sich als untauglich erwiesen hat. Die früheren Feministen haben behauptet, dass die Männer, ausschließlich Männerwahlschaft, Männerelektorat niemals Gesetze annehmen wird, die den Frauen Wahlrecht erlaubt. Ja, aber die Männer werden diese Privilegien nur schützen. Historisch hat sich das als falsch erwiesen. Alle Gesetze über die Zulassung der Frauen zum politischen Prozess wurden von Männern getroffen. Von Männern. Das bedeutet auch, dass wenn zum Beispiel heute behauptet wird, dass der deutsche Elektorat niemals, und das hört man immer wieder, ja, wenn man politische Parteien, also ein bisschen mit den Leuten spricht, die Politik machen, sie sagen immer, der deutsche Elektorat wird niemals die Ausländer die Möglichkeit des Wahlrechts einräumen. Ich denke, es ist ein völlig falsches Argument. Ich bin ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass das deutsche Elektorat das tut, wenn es diese Möglichkeit hat. Ich bin mir absolut sicher, dass das der Fall sein wird. Weil einfach es ganz klar ist, dass kein Land letztendlich hinterher laufen will. Ja. Sozusagen kein Land, vor allem kein europäisches Land, will ein politisches System haben, das offensichtlich in diesem oder jener Aspekt rückständig ist. Auf der einen Seite gibt es so ein gewisser Grad an Konservatismus. Es gibt aber ein gewisser Grad an Fortschrittsgläubigkeit und Modernisierungszwang. Die Leute verstehen, dass man die Gesellschaft reformieren muss, damit sie weiter funktioniert und damit sie nach vorne kommt, ja, auch wirtschaftlich und so. Und das sind die Argumente, die letztendlich immer funktioniert haben, bis jetzt in der europäischen Geschichte. Es ist für mich zum Beispiel unerklärlich, warum sie plötzlich so außer Kraft gesetzt worden sind. Aber es ist fast der letzte sozusagen Gebiet, auf dem die Diskussion über Inklusion und Exklusion nach wie vor in Bezug auf das Elektorat, in Bezug auf den Zugang erstens zu elektoralen Prozess und zweitens zu der Zustimmungsapparat. Was in den 60er, 70er Jahre, 80er Jahre in Amerika noch wichtiger war. Ja, da waren alle diese Minderheitsvertretungen organisiert, das waren diese Pressure Groups organisiert, das waren Lobbys organisiert, deren Ziel es war, für bestimmte Minderheitsgruppen, sowohl von oben wie auch von unten, sowohl von den privilegierten Minderheit wie auch von unterprivilegierten Minderheit, sozusagen den Zugang zum idealen Repräsentation zu sichern. Ja, das war der politische Prozess eigentlich. In den 70er, 80er Jahren in Amerika wurde von dieser Dynamik dominiert. Und meine These in Bezug auf den Irakkrieg wäre, dass Amerika diese Inklusionsverfahren sozusagen auf die Außenwelt überträgt. Man fragt sich, warum eine Nation wie Irak nicht auch eingeschlossen, oder sozusagen angeschlossen an diesen Prozess sein könnte. Ja, Europa sagt immer, nein, nein, das sind ganz anders, das sind Muslime, ja, das sind Islamisten, ja, das sind alle Fundamentalisten. Vielleicht ist das so etwas. Die können nicht angeschlossen werden. Amerikaner sagen, ja, wir haben auch die angeschlossen, die angeschlossen, die angeschlossen, die angeschlossen, die angeschlossen. Warum eben die nicht? Ja? Das heißt, eine Gesellschaft sozusagen geht aus einer Dynamik heraus, aus einer 20, 30 Jahre einer Inklusionsdynamik, überträgt sie sozusagen der Außenpolitik. Eine andere Gesellschaft lebt in Jahrzehnten der Inklusionsstau. Eine verspätete oder nicht funktionierende Inklusion in Bezug auf Staatsrecht, in Bezug auf die Immigration und so weiter. Alle diese Regeln, Inklusionsregeln, haben versagt, das funktioniert nicht. Gesetze wurden nicht angenommen, Medienpräsenz gibt es ja nicht und so weiter. Und so hat man eher das Gefühl, das wird nie klappen. Die Inklusion ist unmöglich. Also er denkt eher pessimistisch. Prozess der Inklusion. Demokratie war tatsächlich zunächst einmal reduziert auf einen ethnisch-sprachlichen Körper. So. Und interessanterweise immer wenn eine klassische Demokratisierung stattfindet, so wie in Jugoslawien, ja, so wie in anderen Ländern Osteuropas, führt es zu einer ethnischen Trennung, ja, ethnischen Separation, ethnischen Vertreibung und so weiter. Das heißt, zu einer Gewalt, die eingesetzt wird, um diesen Volkskörper zu bilden, der dann imstande wäre, so etwas wie einen gemeinsamen Willen zu finden und zu formulieren. Ja, weil bei diesem gemeinsamen Willen, dieser Volonté générale, ist ja schlicht und einfach nicht vorhanden in einem Volkskörper, der zu heterogen ist. Und wir sehen ja, wie von unseren Augen die Gewaltanwendung dieser Volkskörper sich sozusagen aus einer Masse der Untergebenen des kommunistischen Systems, die eine supranationale war, sich bilden. Mit signifikativer Ausnahme von Russland. Ja. Dass direkt, ein direkter Sprung, würde ich sagen, von Kommunismus in so etwas wie eine Mediendiktatur. Ja, vollzogen hat, wo diese sozusagen Volkssouveränität und so weiter gar keine Relevanz hat nach politischen Verankerungen. Und diese ganze Problematik der Bildung des souveränen Volkskörpers und so weiter war kein Thema. Sondern sondern von Anfang an, alles ging um Rating, PR, Fernsehpräsenz, Investitionen, und auf diese Weise sozusagen sein Berlusconi-System oder sogar so viel weiter getrieben im Grunde entstanden ist. Und es ist sozusagen eine Diktatur vermittelte durch diese, wie gesagt, medial-technologische Zustimmungsmechanismen, ja, medial-technologische Mechanismen zu ermitteln, die Zustimmung. In solcher Situation ist ja sicherlich die Demokratie schon zum Tode. Nun, die Frage ist jetzt um das, inwieweit dieses Modell, also dieses Modell der Ermittlung, inwieweit sie sich erweitern lässt. Ich glaube schon, sie lässt sich zunächst einmal erweitern. Also Demokratie lässt sich nicht mehr erweitern, das ist klar. Das ist schon das Ende der Demokratie. Aber dieses System der medialen Zustimmung kann sich, die Statistik, ja, die statistisch-medial-statistische Zustimmung, die lässt sich schon erweitern, vielleicht sogar weltweit, ja, vielleicht sogar globalisieren, man weiß es nicht. Aber ich sehe da zunächst einmal keine großen Hindernisse dafür, weil im Medium der Massenkultur haben wir das schon, ja, wir haben Beatles, ja. Ich glaube, was sozusagen diese neue Art Politik ankündigt, das sind die Beatles, ja, das sind die Krieg der Sterne, das sind so amerikanische Blockbusters und Rapstars oder Rockstars und Rapstars.
Eminem. Das ist wahrscheinlich die Demokratie dann als deren Form trotzdem überlebt auf jeden Fall. Wenn man eben nur sagt, okay, Politiker sind Stars, sind ja Helden und es eben diese Lehre, also dass eben diese Form leer ist, auffällig geworden, dadurch, dass dieses Argument, das man jetzt ständig wieder hört, dass im Grunde genommen die Handlungen der Politiker gesetzeswidrig sind und völkerrechtlich nicht vertretbar und nicht legitimierbar und so weiter. Warum dann überhaupt die Demokratie zu Ende sein soll, weil im Grunde genommen dann diese, also gerade im Sinne dieser statistischen Erhebungen und so weiter, die Demokratie geworden ist eigentlich wie ein Spiel, ja, auch ein Glücksspiel des strategischen Entscheidungen und wie, dass man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt eben das und das, ich beteilige mich jetzt an dem Irakkrieg nicht und deshalb bekomme ich dann wieder die Zustimmung meiner Wähler. Das ist ein Spiel, das aufgehen kann oder eben nicht aufgehen kann. Also im Grunde genommen kann man sich das genauso vorstellen wie ein Markt, ja, oder wie eine Börse oder so. Und das denke ich, ist kein Grund, dass die Demokratie tatsächlich beendet wird, ja, sondern sie wird einfach fortbestehen als deren Form. Oder einfach nur als ein Wort, ja, dessen also Signifikant sich geändert hat.
Ja, aber das ist ja gut. Bei jeder Entwicklung kann man immer einen Bruch feststellen und eine Fortsetzung feststellen. Ja. Der Bruch ist, denke ich, mehr oder weniger offensichtlich an zwei Punkten. Ja. Erstens der Punkt, der Volkswille. Ja. Das heißt, ist dieses System ein Repräsentationssystem? Ja. Kann man sagen, dass der Politiker so etwas wie ein Volkswillen verkörpert und in einem öffentlichen Raum repräsentiert? Ich glaube, so etwas gibt es ja nicht. Ich glaube nicht, dass man in Herr Schröder oder Herr Busch und so weiter so etwas wie Verkörperung des souveränen Volkswillens überhaupt vermutet. Das ist das eine.
Ja. Ja, aber Sie greifen sich jetzt natürlich auch Beispiele raus, wo man das vielleicht, wo man Ihnen dann zustimmen würde, aber man könnte ja auch andere Beispiele finden.
Zum Beispiel?
Nehmen wir Südamerika, zum Beispiel Venezuela oder sowas.
Ja, ja.
Da gab es eine ganz starke Bewegung, ja. Und also wo das Volk auf die Straße gegangen ist und so einen Putsch, sagen wir mal, verhindert hat oder wie auch immer. Und also da hatte man den Eindruck,
ja, das stimmt.
So, Sie wissen, wer da sitzt und den wollen Sie da haben und den wollen Sie da nicht haben. Also die sind ja auch andere Beispiele.
Ja, was man.
Ja, man muss es ja auch quasi, dass diese Demokratie, die sich belebt hat, ist ja ein westliches Phänomen im Grunde genommen, ja. Oder was immer dann auch an den Entwicklungsstatus, glaube ich, oder so gekoppelt wird, wo man jetzt irgendwie sagt, ja, die islamischen, wir haben ja keine Gewaltenteilung und so weiter, ja, und die sind natürlich noch gar nicht überhaupt in dieser Zone angekommen, ja, und während eben im Westen sich das überlebt hat, ja, und eben dann genau dadurch, dass sie dann eben in diese anderen Geschehnisse dann eingreifen, eben sich ihr eigenes, dadurch eben ihre eigene Existenz in Frage gestellt wird.
Ja, wenn man gerade Venezuela nimmt, ja, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, das war ein schöner Sendung bei Arte, ja, ich weiß nicht. Das war die Geschichte und es ging da, haben Sie gesehen, aber es ist eine schöne Geschichte. Es ist eine Geschichte von der Einschaltung und Ausschaltung bestimmter Fernsehsender.
Ja, genau.
Ja, der Punkt ist der, dass die haben alle ausgeschaltet aus einer und das war, also die Putschisten, ja, und das war so eine geheime Armee Station, die im Grunde nur sozusagen für die Armeezwecke benutzt worden war. Durch irgendwelche externen Spezialisten, ja, haben sie das also ausgerüstet. Das ist ein reguläres Fernsehprogramm. Also reguläre Fernsehsender, muss man sagen. Und die haben sozusagen durch diese Fernsehsender dann Chaos sozusagen Befehle und sozusagen organisiert. Also diese Technologie, dass die mediale Technologie und die Organisation der Technologien zustimmen, ja, das ist ganz klar. Nehmen wir diese Geschichte der Rebellion, die klassische zwischengeborene Geschichte der Rebellion gegen Ceausescu, wo irgendwelche Kadaver aus irgendwelchen zufälligen Friedhof rausgegangen worden waren und dann so zugerichtet waren, als ob sie Opfer von Folter von Ceausescu-Regime waren, gestorben sind, sozusagen unter Folter und dann gab es sozusagen Aufstand. Das heißt, das Problem der Medialen, sie können sozusagen diese Art einer Zustimmung zu medialer Berichterstattung nicht ausschließen. Alles passiert in diesem Raum, alles passiert durch diese Technologie. Ob im Westen, ob im Osten, ich glaube, das ist sozusagen jetzt weltweit operierend. Und letztendlich operieren auch alle diese Helden, ja, wie Mandel und so weiter, sind genauso Stars, ja, wie Bush oder Schröder, ja, operiert auf dem gleichen Niveau. Das ist so ein Typ, der immer mit so Designerhemden, ja, läuft, ja, in einem gewissen Stil und so. Wir haben also, es gibt ein paar, Sie wissen das, alle seine Hemden werden in eine spezielle Pariser Führung gemacht, ja, die speziell die alte Volk, volkstümliche afrikanische Tracht spezialisiert und in Afrika ist das nicht zu finden. Es sind alle so Strategien, die sich irgendwann entwickelt haben und es ist ein bisschen, unser Verhältnis zu diesen Leuten ist tatsächlich ja so oder so. Ja. Diese Zustimmung ist eher die Reaktion darauf, wollen wir diesen Typen ja weiter auf unsere Bildschirme sehen oder nicht mehr? Also, oder können wir den nicht mehr sehen? Ja? Wollen wir, dass Herr Mandela sich ein neues Hemd kauft und noch einmal auftaucht? Oder wir haben schon alle gesehen, ja? Und wollen ein anderes Stil? Ja? Oder wollen
das
wir...
Das würde ja dann alles recht einfach machen, oder?
Ja, das
wenn man das so runter,
ja,
das runterkocht, auf so...
Ja, aber so ist das ja. So ist das. Oder irgendwen kann man nicht mehr hören. We have right, we will prevail. Ja? Also irgendwann ist es okay, also ganze Ästhetik mit so. Aber irgendwann kann man es nicht mehr hören. Ja? Also lieber abschalten. Ja, so. Auf dieser Ebene funktioniert das. Auf ganz, ganz primitiven Ebene. Das ist die Ebene, will ich noch eine neue Platte kaufen von Beatles oder will ich nicht kaufen, will ich ihn noch einmal Titanic sehen oder will ich nicht sehen. Es ist eine Entscheidung ob diese Präsenz von diesen Typen immer noch erträglich ist oder schon nicht mehr. Ja. Bin ich immer noch interessiert daran, wie sozusagen Schröder aus der nächsten Krise sozusagen. Also, oder ist es zu langweilig? Ja, oder nächste Krise macht oder nächste Krise organisiert und dann rauskommt und so. Also ist es immer noch interessant oder ich weiß, wie es läuft und es ist nicht mehr so.
Wie wäre ich dazu die Abstimmung der Teppichmesser und Passagiermaschinen? Ist das sozusagen derjenige, der zum Klassiker, also zum Mohammed Atta sozusagen jemand, der sagt, ich repräsentiere die eigentliche Mehrheit jenseits der Manipulation und möchte den Namensfernsehen auch machen? Oder ist das jemand, der sagt, mir sind Mehrheiten egal, ich ermächtige mich selbst trotzdem dazu?
Ja, das ist eben. Das ist eben der Punkt, dass sozusagen der Gegenpol für diese Strategie ist die Strategie des Terrorismus, das heißt, eine spektakuläre Besetzung des medialen Raums durch die spektakuläre Aktion. Interessanterweise etwas, was man mit klassischer Strategie nicht nachholen kann, nehmen wir zum Beispiel Kriegsberichterstattung von Irak. Ja. Das war so ein Sieg von der Dogma-Film-Ästhetik, ja, der wackelnde Kamera, also gut, ja. Langweilig, ja, subjektiv, ja, individuell. Ich habe das lange Zeit gesehen, einfach weil es war so avantgardistisch, ja, im Sinne des klassischen europäischen Kinos. Ja. Das ist irgendwelche Typen in einem Loch, ja, das ist wie in einer Kafka-Geschichte. Und da sagt, ja, der wackelt was. Ich höre was, so Explosion, ja, da ist ein bisschen Licht, ja, da läuft da jemand, ja, da frage ich ihn, ja, was ist da passiert? Nee, läuft weiter, ja, gibt keine Antwort, na gut, halt ein Soldat, ja, weiß man wahrscheinlich, also, und das so stundenlang, ja. Also, schon auf der einen Seite ist es interessant, dass man so eine avantgardistische Kunstpraktiken, die sonst nur in einem sehr kleinen Kreis spontan, ja, plötzlich sozusagen weltweit zeigt für das große Geld, aber es ist nicht spektakulär. Ja, das ist Schock und Oh und so weiter, das hat alles nichts zu sagen. Das heißt, die spektakuläre Besetzung ist der terroristische. Wir haben es also nicht jetzt tatsächlich dieses klassische Paar Demokratie-Revolution, Repräsentation-Revolution, sondern wir haben ein paar sozusagen Zustimmungsdiktatur, sagen wir so. Auf der einen Seite, mediale Zustimmungsdiktatur auf der einen Seite und Terrorismus auf der anderen Seite. Als Besetzungsstrategien in Bezug auf den weltweiten medialen Raum. Und tendenziell sind sie alle globalisiert und ist der Medienmarkt global. Ich denke, dass auch lokale Politiker, und das hat auch Schröder verstanden, ja. Übrigens hat Schröder es verstanden, dass die lokale Politik nur dann gemacht werden kann, wenn man durch einen Trick zu globalen Player, medialen Player wird. Ja, dadurch, dass er gesagt hat, ich bin gegen Amerika, hat er dich reingebracht in einen medialen Raum der Berichterstattung. Ja, hat sozusagen eine mediale Rolle bekommen in diesem internationalen Spiel. Und das hat sich politisch positiv ausgewirkt, also sicherlich in einem lokalen Elektorat. Und ich denke, das wird ja auch weiter so von Teil. Ja. Je besser man sich sozusagen positioniert in einem globalen Medienspiel, desto mehr Chancen bekommt man auch in lokalen Situationen.
Aber wie kann man jetzt, also Sie haben es ja mal bei dieser Diskussion Krieg und Frieden so schön beschrieben, wer wen laden, wenn so ist und wo er herkommt, also viel Geld irgendwie, weiß ich, Familie, irgendwie Business-Typen und so. Aber inwiefern unterscheidet sich der Bush dann von Bin Laden? Also ich meine, Bush wird ja auch also von manchen Leuten irgendwie nachgewiesen, dass er gegen das um so vielte Amendment der Verfassung verstößt und dass er sich von Gott eingesetzt fühlt und so. Und das ist ja eher dann schon so ein Gehabe, sagen wir mal, was man Bin Laden dann eher so unterstellt oder so. Also ich meine, ich kann das gar nicht mehr unterscheiden, ehrlich gesagt. Also,
ja, aber der Weg von Bin Laden ist ja schneller als der von Bush. Ja, eigentlich musst du jetzt erst noch sagen, musst du eine politische Karriere vor so Leute
begeben. Naja, aber Bin Laden ist ja auch eine Karriere.
Ist
hinter sich bringen.
Ich bin nach viel mehr ein Held, weil ihr eben diese Illusion dann auch nachbringt, dass jeder sein kann. Ja,
wenn dann Bin Laden dort. Der Busch war auch irgendwie.
Der
eine
hat das Geld,
das
andere hat
einen großen
Weltmeister, hat die Liege gelegt bekommen. So. Und dann die Anstrengung war wahrscheinlich.
Ja, aber man kennt ja auch die Storys um Busch irgendwie, dass die ganze Ölindustrie da hinten dran hängt und seine ganzen Gefolgsleute und so, bla bla. Also ich
ja, aber es spielt nach Regeln diese Zustimmung. Das heißt, er spielt nach Regeln diese Medienwelt. Er kämpft um die Aufmerksamkeit, er kämpft um die Quote und so weiter. Und das wird, das konnte wir lernen einfach nicht tun. Jetzt aber mit Al Jazeera, ich denke, dass sozusagen durch die Entstehung von Al Jazeera wird jetzt derjenige, der früher zu Terroristen werden sollte, er wird zum Produzenten oder zum Ressortchef von Al-Jazeera, das ist der gleiche Typus. Ja. Jetzt gibt es eine interessante Möglichkeit, auch in der arabischen Welt, und man muss nur begrüßen, ja, diese Möglichkeit wachsen, eine mediale Karriere zu machen, ohne sozusagen, indem man nach bestimmten Regeln spielt. Ja. Das ist zwar langweilig, ja, aber für alle anderen irgendwie letztendlich doch angenehm.
Aber man meint ja für die Zuschauer aber nicht, weil es ist ja dann wenig unterhaltsam.
Es ist
weil der Überraschungseffekt.
Ja, fehlt. Das ist klar. Es ist viel weniger unterhaltsam. Deswegen sicherlich sozusagen Terrorismus wird bleiben, ja, weil die Suche nach der Spektakulären, die Nachfrage ist da. Und wo die Nachfrage da ist, ja, gibt es ja auch Angebot. Ja, das ist gar keine Frage. Deswegen bleibe ich bei meiner These, dass der Terrorismus ist keine soziale Bewegung, es ist ein Beruf, ja, es ist eine gewisse Praxis. Und zwar eine Praxis der Oberschicht. Aber eine Praxis der Oberschicht, die gleichzeitig keine Mechanismen der modernen Medientechnologie zur Verfügung haben. Und Bin Laden hat sie nicht. Es ist da lange Zeit hatte gesessen in Saudi-Arabien mit Bildverbot, mit sehr begrenzten Möglichkeiten des Fernsehens und so weiter und so fort. Und sowas Spektakuläres konnte man dann nicht veranstalten. Ja. Man kann es inzwischen durch Al Jazeera und Entwicklung des lokalen Fernsehens und so weiter, aber es ist uns im Entstehen. Und dann werden die Leute das, die Möglichkeit auch benutzen, wo diese Spielregeln, wo diese Strategien sich entwickeln, weil die Technologie sich entwickelt, weil der Raum sich entwickelt, wo diese Technologien eigentlich sind. Und er hatte diese Möglichkeit nicht, er hat nur Geld. Ja,
hat er aber nicht was benutzt, was genauso stark ist auf einer ganz anderen Ebene? Also das ist irgendwo seine Glaubensgemeinschaft und diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die da einfach existiert. Also das ist ja im Prinzip ein ganz anderes Mediennetz einfach.
Ja, aber reicht nicht aus. Das ist das Problem. Also wenn es ausgereicht hat, aber es reicht definitiv nicht aus. Und
wir sehen das aber in Konkurrenz zu unserem Mediennetz. Also es geht ja immer darum, er bewegt sich ja in diesem anderen Mediennetz, in dem sozusagen auch andere Regeln gelten. Erst in dem Moment, wo er diese Welt, dieses Mediennetz verlassen möchte und sich im Vergleich zu dem westlichen Mediennetz oder dem, weiß ich nicht, also eben einfach unserem Mediennetz, von dem wir jetzt ausgehen, sieht, reicht es ja nicht mehr aus. Oder von unserem Standpunkt.
Ja, aber sehen Sie, der Sinn eines Kampfes, ja, und der Sinn einer Strategie und so weiter, ist zu gewinnen. In diesem anderen Medium kann man nicht gewinnen. Sehen Sie, es ist so, wenn ich ja ein Boxer bin oder ein Kämpfer bin, ja, und ich kämpfe oder boxe nur mit dem Schatten. Ja. Irgendwann muss ich in die Arena. Ich muss in die Arena, um einen Kampf real auszutragen. Ja, das ist wie ein Schattenbox. Ja, das führt zu nichts. Da wird sozusagen, da werden die Verlierer und die Gewinner nicht ermittelt. Und das ist ja nur frustrierend. Ja, warum soll ich in einer, wenn ich in einer alternativen Sprache, in einer alternativen Welt, in einem alternativen anderen Medium nur agiere, dann ist es für mich nicht genug, weil ich mich sozusagen in einer gemeinsamen Arena nicht messen kann mit anderen. Ich weiß nicht, besser, bin ich besser oder bin ich schlechter? Und ich sterbe sozusagen in der Unwissenheit darüber.
Das heißt aber auch, dass er in dieser Arena so oder automatisch das westliche Mediennetz sozusagen als die Regeln akzeptiert.
Ja, das, man fragt sich, wenn man man sagt, das westliche, ich weiß nicht, inwieweit diese Mediennetze tatsächlich westlich sind. Ja, das ist eine große Frage. Vielleicht haben sie im Westen ihren Ausgangspunkt. Aber sie haben sozusagen von ihrem kulturellen Background weitgehend emanzipiert.
Ich denke schon, dass sie ganz klar, das ist ein ganz pragmatisches Beispiel, dass sie westlich sind. Ich bin im September 2001 mit in Südafrika gewesen. Mhm. Und habe mich dort, also ich meine, da gibt es ja einfach ganz klar diese ganzen gesellschaftlichen Klassenkonflikte und so weiter. Und dort hat man über ganz, in dem Sinne westliche oder also sozusagen über europäische, amerikanische Mediengeschichten versucht, die ganze schwarze Bevölkerung für bestimmte Dinge zu animieren und zu erreichen. Und es war ganz offensichtlich, dass es nicht funktioniert hat. Und das war einfach, da bin ich das erste Mal eben darauf gestoßen, was sozusagen diese ganzen Medien überhaupt bedeuten, was sie sind, wie sie eingesetzt werden und wie sie angenommen werden. Und da ist es ja einfach, ja, also das ist jetzt einfach das Beispiel, was ich selber erlebt habe, wo klar war, dass man mit diesen Medien scheitern würde. Das war ganz aktuell eben für die ganze AIDS-Aufklärungskampagne und das interessiert überhaupt nicht, ob da ein riesiges Plakat vor der Nase steht, wie man AIDS bekommt und was sie dafür tun sollten und direkt dahinter geht das dann los. Also das ist irgendwo genauso die, was weiß ich, in den Städten, wenn da irgendwo kleine Filme oder sonst irgendwas laufen, also all das, was da einfach in dem Medium stattfindet, für das wir empfänglich sind und für das wir vielleicht auch Sachen an andere rantragen und wie wir uns mit Sachen auseinandersetzen. Das passiert da nicht, sondern das passiert eben über zum Teil eine Personenidentifikation über das, was dann eben Personen sagen und eben auch wirklich über diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das ist ja auch ein Konflikt, den die da auszutragen haben oder auch eine Überforderung, die eben einfach zum Teil in diesem Land da ist.
Ja, ich sehe das Problem, das Sie ansprechen, aber ich würde das umformulieren. Ich würde das umformulieren. Sehen Sie, zum Beispiel, als diese Medien entstanden sind und so weiter und so fort in den Westen, dann hat man zunächst einmal gedacht, das sind die Medien der Aufklärung, die Medien der Bildung. Und so hat man zum Beispiel versucht, ich weiß nicht, Faust, erster und zweiter Teil vorzulesen, ja, im Fernsehen. Und das hat nicht funktioniert. Die Leute haben vorgezogen, eher, ich weiß nicht, was anderes zu sehen, ja. So, Stefan Raab zum Beispiel, der Erzähler. Diejenigen, die versucht haben, dieses Medium zu benutzen für Verbreitung von Goethe, waren enttäuscht. So sind sie auch enttäuscht über die Versuche, sozusagen die AIDS-Aufklärung-Kampagne zu machen. Es ist der gleiche Phänomen. Wir wissen nicht, was eine Zustimmung findet, was ein interessantes Thema ist und was nicht. Ja. Viele haben früher gedacht, Goethe ist interessant, aber es hat sich herausgestellt, Goethe ist für einen Sektor Gesellschaft interessant, für andere Leute, sogar für die Mehrheit, das ist nicht interessant. So haben vielleicht viele gedacht, AIDS ist so ein großes Thema und ist für die Leute interessant. Aber es ist wahrscheinlich für die Leute dort nicht interessant, weil die nehmen diese Gefahr nicht so ernst oder die gehen davon aus, dass die Leute sowieso bald sterben und sterben. Also diese ganze Infektionsangst, Selbsterhaltungstrieb, funktionieren aber nicht. Und so hat es sich herausgestellt, dass es keine richtige Quoten macht. Und so muss man das sehen. Die Medien sind nicht die Medien der Manipulation und der Aufklärung und so weiter. Die Medien sind der Ort, an dem man schaltet und untergeht. Ja. Weil die Medien ist nichts anderes als die Welt. Ja. Und die Welt ist der Ort, an dem man untergeht. Grundsätzlich. Und schaltet. Die Frage ist nur, ob man scheitert auf eine spektakuläre, interessante Weise oder ob man scheitert auf eine unspektakuläre und interessante Weise. Das ist der einzige Unterschied. Aber scheitert man sowieso. Ihre sozusagen Bemerkung hat im Hintergrund der Gedanke, dass die Medien benutzt werden können für irgendetwas. Aber sie können nicht benutzt werden. Auch nicht in der westlichen Gesellschaft. Das ist nicht nur, das ist afrikanisch. Sie generell können nicht benutzt werden. Sie benutzen die anderen, sie benutzen die Akteure, aber sie können nicht benutzt werden. Die Medien sind die Arena, an denen man kämpft für eine Weile. In einigen Kämpfen siegt man, in anderen unterliegt man. Und irgendwann liegt man sozusagen im Blut. So. Notwendigerweise. Und zwar, was auch immer man betreibt, ob klassische Poesie, gegen AIDS-Aufklärung, politische Korrektness, antipolitische Korrektness. Irgendwann verliert man. Aber die Frage ist nicht von einer richtigen oder falschen Politik und so weiter. Die Frage ist, in welcher Arena, in welchem Medium, in welcher Weise werden die Kämpfe ausgetragen? Also meine These war, die werden nicht ausgetragen mehr im Medium der Sprache, der überzeugenden Sprache, als Ausdruck eines Volkswillens oder einer Volkssouveränität, sondern sie werden ausgetragen als ein Zustimmungskampf und sozusagen der richtige Fernsehstratege würde sagen, ah ja, in der AIDS-Aufklärungskampagne kann man wahrscheinlich, soll man nicht wirklich zu viel Geld investieren, weil es weniger funktioniert, weniger effektiv ist, es gibt. Strategische Kampf. Die Sprache selbst wird zur Ware. Das ist das Entscheidende. Wir leben in einer Situation, in dem, und das ist der Bruch, ja, wir haben gefragt nach der Kontinuität und dem Bruch. Der Bruch besteht darin, dass alles ist zur Ware geworden und die Sprache selbst ist zur Ware. Das heißt, die Sprache selbst wird nur gesehen unter der Perspektive, wie sie funktioniert, in einem medialen Vergleich, in einem Medium, das sozusagen der Zustimmung ausrechnen und so weiter, Zustimmung und nicht Zustimmung.
In dem,
die Sprache ist auf diese Weise aufgelöst. Die Sprache ist kein Medium der Auseinandersetzung. Und das ist der Bruch mit der klassischen Demokratie, weil die klassische Demokratie lebt von der Vorstellung der Sprache als Mittels einer Auseinandersetzung um das bessere Argument. Und wie gesagt, das bessere Argument ist das Argument, das der Volkswillen entspricht. Ja. Das alle überzeugt oder die meisten überzeugt. Sozusagen der Drift. Ja. Das ist weg. Stattdessen haben wir einen mit Zustimmungs-Nicht-Zustimmungsmechanismus, wo die Sprache als Ware funktioniert, das heißt von Anfang an in das strategische Kalkül einbezogen wird in Bezug auf diese sozusagen Vermarktbarkeit.
Ist dafür ein Beispiel, also wenn wir jetzt einfach zurückgehen zu den Wahlen, war es ja ganz markant, dass die SPD entschuldigt diese ganzen sehr hart fotografierten Wahlplakate aufgehängt hat und dann gab es ja auch irgendwie einen Unterschied zwischen Ost- und Westplakaten, auch bei der CDU. Während von CDU oft Stoiber und Merkel zusammengezeigt wurden und eben in ja, fast Pastelltönen oder dann eben sehr hell und leuchtende Farben. Und auch, also der Einsatz der Sprache war ja immer ein ganz anderer in dieser ganzen Geschichte. Das heißt, bei Schröder gab es immer irgendwelche Zitate und irgendwelche Aussprüche, die eine ganz bestimmte Bevölkerungsschicht erreichen sollten. Und ich kann mich da jetzt irgendwie witzigerweise auch viel besser daran erinnern, wenn bei der CDU hat das immer irgendein Slogan, der eben drüber gesetzt wurde. Ist es das, was Sie meinen, dass die Sprache zum Medium mit wird?
Ich denke, dass bei CDU ist es genauso. Ich habe, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang, erinnere mich, dass was ein Gespräch mit Wählern in Nordrhein-Westfalen, aber gerade konservativen Wählern, und da waren zwei Damen, die gesagt haben, also uns gefällt Stoiber viel mehr, weil Schröder so nur auf den Effekt hinaus ist, so ein äußerer Effekt, Stil und so, Styling, Mode. Und Stoiber ist ein solider Mensch, der ist nicht so, der ist so zurückhaltend, der ist so seriös und so. Sie haben gesagt, und ist nur für die Sache, ja, spricht nur über die Sache. Und was war die Sache? Sie haben gesagt, nee, die Sache haben wir überhört, wir waren überhaupt zu weit. Es ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es so solide ist und seriös und sich für die Sache interessiert. Das heißt, das Interesse für die Sache ist genauso ein ästhetisches Charakteristikum als unter diesen Bedingungen als alles andere, als sozusagen fehlendes Interesse für die Sache. Und Einsetzen der Sprache in einer oder anderen Form sind nur differenzielle Charakteristiken innerhalb des ganzen Feldes. Wir können nicht sagen, wir können nicht diese Veränderung an einzelnen Beispielen ausmachen. Wir können diese Veränderung nur ausmachen, wenn wir das Feld insgesamt analysieren, indem diese Beispiele appearieren. Das heißt, diese Beispiele zeigen nur differenzielle Unterschiede. Sie zeigen nicht das Feld. Die gleichen Sätze, die gleichen Sprachfetzen, die gleichen Figuren zum Beispiel bekommen eine völlig andere Bedeutung, wenn sie transportiert werden in ein anderes Feld. Und das ist alles transportiert in dieses andere Feld, wo die Entschuldigung dafür, dass man Blödsinn sagt zum Beispiel, das ist interessant. Was war die klassische Entschuldigung, ja, dafür, dass man Blödsinn hat, er sagt? Dass man zumindest ehrlich daran glaubt. Ja. Man sagt, das ist ein junger Mensch, ja. Du sagst zwar, die Welt wird gerettet werden und so in den nächsten 10 Jahren, aber das ist die Jugend, ja, das ist so Pathos, ja, das ist der Leidenschaft, führt ihn dazu, dass er solche Dummheiten sagt, aber es ist verzeihlich. Was macht eine Sprache verzeihlich heute? Dass man daran nicht glaubt. Zum Beispiel, man sagt, der Schröder, das ist sicherlich idiotisch, ja, das ergibt es aber. Aber er glaubt nicht daran, das war so ein Trick. Ja. Also das kann man ihm verzeihen. Oder zum Beispiel auch, viele meiner Bekannten haben gesagt, ja, es ist sicherlich so antisemitischer Blödsinn, was Martin Weiser macht, aber du musst ihm da verzeihen. Er wollte nur sozusagen die Auflage seines Buches ein bisschen vergrößern. Das heißt, man verzeiht nur die Sprache, an die man nicht glaubt. Die Sprache, an die man glaubt, verzeiht man einem nicht. Es ist eine dieser grundsätzlichen Veränderungen. Ja? Das Dümmste, das man überhaupt, und das Unverzeihlichste, das man unter den Bedingungen der heutigen Mediengesellschaft überhaupt tun kann, ist wirklich daran zu glauben, was man sagt. Weil das, was auch immer das ist, ja. Weil das zeigt einem, als jemand, der überhaupt nicht versteht, in welcher Welt er lebt. Nur unter den Bedingungen des fundamentalen Nichtglaubens an die eigene Sprache kann diese Sprache überhaupt durchkommen als ein Zug in einem medialen Spiel, der auch schief gehen kann, aber ist zumindest rational gedacht.
Ja. Und im politischen Sinn jetzt gerade im Begriff ist zu sterben oder eigentlich schon tot ist.
Ja.
Und aber es ist also genauso wie Kunst weiter besteht, wird diese leere Sprache auch weiter bestehen, die Demokratie auch weiter bestehen. Es ist jetzt eine Frage der Definition, ja, also dass man dann.
Ja, also wo der Bruch entstanden ist, ist in puncto Interpretation der Sprache als Ausdruck. Derrida, ja, beginnt und endet seine Sprachkritik mit der Behauptung, der Grundimpuls zu sprechen, ist der Boulevardtier, ist das Sagen wollen. Das heißt, man will etwas sagen, man will seinen Gedanken Ausdruck verleihen. Dann zeigt er, dass es nicht von Zeit hat, ja? Dass die Sprache das nicht zulässt und dass diese Gedanken durch den sprachlichen Ausdruck praktisch völlig verändert werden und sozusagen diese Boulevardtier zugrunde geht. Aber diese Grundintention ist auch bei der Reda weiter nicht in Frage gestellt. Die Sprache wird als Ausdruck verstanden. Wenn man die Sprache als Ausdruck versteht, ist der Raum für Demokratie im klassischen Sinne immer noch da. Dann funktioniert die Sprache als Ausdruck des gemeinsamen Willens oder des individuellen Willens und des Ausgleichs zwischen individuellen Willens und gemeinsamen Willens. Der Bruch besteht dort, wo ich sage, die Sprache ist kein Ausdruck. Hat nicht mehr die Funktion eines Ausdrucks. Aber existiert weiter. Eins als medialer Zug in einem medialen Spiel. Das heißt, ich setze die Sprache ein, nicht in Bezug auf den Ausdruck meines eigenen Willens, sondern in Bezug auf die Möglichkeit der Zustimmung und Nichtzustimmung eines möglichen Publikums. Ja. Gut. In dieser Situation, das heißt als strategische Aktion, lebt die Sprache weiter, selbstverständlich, und das ist die Kontinuität. Sicherlich unsere heutige Lage erweist sich als kontinuierlich in Bezug darauf, was wir machen. Nur, das, was das Feld des Politischen, das Feld des Demokratischen spezifisch konstituiert hat, das heißt dieses Ausdruckverhältnis zwischen Sprache und Bildung, zwischen Sprache und Bedeutung für Sprache und so weiter, das ist weg. Und die Sprache funktioniert jetzt ausschließlich in Bezug auf den anderen. Das heißt, ihr wird nicht mehr unterstellt den Bezug zum Subjekt. Das Subjekt immer das der andere. Ja, das Subjekt ist das andere, sondern das andere ist das Subjekt. Und dieses Subjekt als andere ist derjenige, der das, was ich ihm anbiete, kauft oder nicht kauft, dem zustimmt oder nicht zustimmt. Ja. Diese Reaktion aber kauft oder nicht kauft, zustimmt oder nicht zustimmt, ist er weit entfernt von dem, wie wir die Sprache konstruiert haben, als ein Zeichen einer gewissen Intention oder Ausdruck eines gewissen Willens oder Formulierung eines gewissen Gedankens. Also diese ganze Figur sind einfach weg. Und mit ihnen auch die Möglichkeit der Demokratie als Ausdruck des gemeinsamen Willens, nicht weil dieser gemeinsame Wille nicht gibt, sondern weil die Kluft, sozusagen der Zerfall der Struktur des Ausdrucks selbst, auch wenn dieser Wille da ist, nicht zulässt, nicht also nicht möglich macht, diese Wille als etwas zu konstituieren, was sich ausdrücken lässt. Ja, also der Mechanismus selbst ist nicht mehr da. Nicht der Wille ist nicht mehr, das ist der Mechanismus selbst.
Aber wenn der Zug des sprachlichen Subjekts gekappt ist, aus welchem Grund sollten sich denn dann die Subjekte der Wahl für die Sprache interessieren?
Weil jedes werden kann. Also jeder möchte ja der sein, der die größten. Also der quasi ja, große Zustimmung eben erfährt, ob es jetzt nun seine Meinung ist oder nicht. Aber nicht, das ist das Ziel. Also denke ich.
Ja, das ist auch wiederum in Bezug auf die anderen. Das geht um weiter und weiter und weiter und weiter. Ja? Das heißt, es ist ein neues Spiel, das genauso absurd ist wie früheres Spiel, aber es ist ein anderes Spiel. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Platte bekomme, ja, oder einen Ausdruck bekomme und so weiter, dann frage ich mich, soll ich das übernehmen? Ist es cool? Charakterisiert es mich gut in Augen der anderen und so weiter? Das heißt, mein eigener Geschmack funktioniert auch nur als die Vermutung dessen, wie ich beim Geschmack des anderen gut oder schlecht ankomme. Also im Grunde sind unsere Subjektivitäten konstituiert als zwei, also sozusagen als folgende Art. Man kann das so beschreiben. Ich kaufe etwas im Sinne auch appropriieren. Das muss nicht unbedingt bezahlt werden, das muss eine Art Appropriation sein. Und dieser Kauf verkaufe ich den anderen. Und ich kaufe der Akt des Kaufes selbst, ja? Nicht das Produkt, sondern der Akt des Kaufens selbst. Und sehe, ob der andere sozusagen dieser Kauf übernimmt, diese Kaufstrategie übernimmt oder nicht. Ja? Sozusagen die Mimesis, kapitalistische Mimesis funktioniert als Mimesis des Kapitals oder Mimesis des Begehrens. Ja? Also Mimetic Design.
Das heißt, dass man den eigenen Standpunkt immer von dem Standpunkt der anderen aus betrachtet?
Dass man weiß aber diesen Standpunkt nicht, sondern man nimmt einen Standpunkt an, in der Erwartung dessen, dass die anderen das begrüßen oder beziehungsweise übernehmen. So dass man sagt, ja, ich finde das cool, ja, und wartet, ob die anderen das auch cool finden. Wenn sie es irgendwann cool finden, dann ist er befriedigt und irgendwann nimmt etwas anderes als cool, ja, damit er sich nicht verliert in der Wiederholung. Wenn die andere aber das nicht cool findet, dann verzichtet er auch auf seinen Geschmack und wählt etwas anderes aus, um sozusagen wieder anzukommen. Es ist ein ständiges Spiel zwischen Kauf und Verkauf, wobei was wirklich verkauft wird, was als Zustimmung, ja, was ist die Zustimmung nicht zu dem Produkt, sondern zu der Appropriationsstrategie selbst. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel, der klassische Künstler macht tatsächlich ein Bild, dieses Bild ist Ausdruck seiner selbst, ja, und dann wartet auf einen Käufer, ja, der das bewundert oder nicht bewundert. Sei Duchamp, ist es so, dass Duchamp selbst nicht macht, sondern macht eine Wahl, eine Appropriation. Und wartet nicht auf jemanden, der seine Arbeit gut findet, sondern wartet auf jemanden, der seine Wahl gut findet. Das heißt, mimetisch seine Wahlstrategie übernimmt und diese Wahl zustimmt. Und der andere, der diese Wahl übernimmt oder zustimmt, tut das auch in der Erwartung dessen, dass es noch jemand kommt, der das gut findet und so weiter und so fort. Das heißt, alles bewegt sich in einer Arena, in der Mitte aller Arena, wo verschiedene strategische Erwartungen einer Übernahme, Nicht-Übernahme zu stimmen und nicht zu stimmen, die entscheidende Rolle spielen. Das heißt, das Horizont besteht, der Sprachverwendung besteht nicht in der Suche nach dem besseren Ausdruck der eigenen Gedanken und so weiter, wie es früher war. Eine unendliche Aufgabe. Alles, was man gesagt hatte, wurde letztendlich von einer romantischen Subjektivität erfahren, als das, was mich verrät und meine Intention verrät und nicht richtig entspricht. Ja. Jetzt ist es auch eine Unendlichkeit, aber diese Unendlichkeit geht mir nicht.
Das heißt, dass es ja irgendwo so eine indirekte Sprache gibt, dass man in dem, was man tut, immer das eigene Ziel impliziert, ohne es direkt zu äußern, ohne es direkt unmittelbar zu verfolgen.
Dadurch ist die Sprache auch stumm. Wenn man die Sprache benutzt, ohne etwas zu sagen, ja, ist es dann keine Sprache.
Dann kann man sagen, dass die Sprache oder der Ausdruck der Sprache wäre sozusagen an den Markt gekoppelt, oder? Ja. Und deshalb sozusagen eine bestimmte Allgemeinheit gekoppelt, die erstmal nicht genau ist. Durch diese Allgemeinheit des Ausdrucks deshalb auch sozusagen ihre konkreten Formen oder was verliert und deshalb austauschbar und auswechselbar wird. Und das ist sozusagen im Grunde genommen hätte ich schon trotzdem die Sprache gut, nur dass sie ungeheuer komplex geworden ist. Aber sozusagen trotzdem ja eben dann Ausdruck zurückzuführen, ist nämlich den Markt.
Na gut.
Oder den Erfolg.
Na gut, wenn man Markt überblicken könnte. Also ich setze auf einen gewissen Ausdruck, setze auf einen gewissen Satz und jetzt eine gewisse sprachliche Formulierung, nicht als Ausdruck meiner selbst, sondern als eine Ware, eine sprachliche Ware, von der ich erwarte, dass sie sozusagen auf dem Markt sich behauptet, auf dem Medienmarkt oder auf dem Meinungsmarkt sich behauptet. In diesem Sinne ist der Ausdruck tatsächlich meines Marktverhaltens, meiner Erwartung in Bezug auf den Markt. Aber ich könnte sozusagen das als Ausdruck im klassischen Sinne nur dann denken, wenn ich letztendlich so etwas wie eine Evidenz, ja, so etwas wie eine Evidenz erlange in Bezug darauf, ob der Markt das tatsächlich angenommen hat oder nicht. Ja. Und gerade diese Evidenz fehlt. Ja. Sie fehlt aus ontologischen Gründen, weil ich sozusagen diesen Markt nicht überblicken, kontrollieren und unter Souveränitätsbedingungen stellen kann. Der Markt hat keine eigene Souveränität, die ich dann besetzen kann, eine Stelle der Souveränität.
Es ist nicht egal, also weil letztendlich wäre sozusagen in erster Linie erstmal der Erfolg. Und der Erfolg ist ja erstmal, dazu ist ja eine Souveränität des Marktes nicht notwendig, aber Sie haben den Ausdruck von an Glauben gekoppelt. Und wenn sozusagen, also der Glauben jetzt sozusagen nicht mehr über das eigentlich Gesagte funktioniert, sondern über den Markt, dann wäre sozusagen Sprache, also sozusagen trotzdem immer noch sozusagen ein Ausdruck gekoppelt, nur dass der Ausdruck halt verdeckt ist.
Ja, das ist klar. Es ist nicht so, es ist nicht, dass das verdeckt ist, es ist einfach ein anderer Glaube. Ja. Das heißt, ich glaube nicht an den Satz, sondern ich glaube daran, dass dieser Satz eine Chance hat. Ja. Das ist so, wie man sagt, wie ein Trainer sagt den Rocky in Sylvester Stallone, ja. Ich glaube an dich. Ja. Er glaubt an dich in welchem Sinne? Ja. Dass er siegt, ja. Dass er durchkommt und dass das, was er macht, funktioniert. Sicherlich, das ist ein Ausdruck des Glaubens, aber es ist ein Ausdruck des Glaubens, der sich selbst nicht sprachlich gibt. Ja, ja, weil diese was für mich wichtig ist, ist nur festzustellen, was ist das Medium für was. Also in dieser Situation verliert die Sprache ihre traditionelle Fähigkeit, das Medium, um sogar das Medium der universellen Verständigung zu sein. Ja? Weil ich glaube an den Satz nicht im sprachlichen Sinne. Ich glaube an den Satz so, wie ich an einen Boxer glaube. Es ist immer noch ein Glaube, es ist ein anderer Glaube. Und das Verhältnis zwischen der Sprache und diesem Glauben ist nicht das Verhältnis des Ausdrucks. So wie zum Beispiel, dieser Boxer ist nicht Ausdruck dieses Glaubens.
Aber es ist nicht nur einfach alles etwas komplexer geworden. Also mit Dekonstruktion der Sprache wird Sprache komplexer und fordert sozusagen immer bessere oder ja doch immer bessere Dekodierungsmöglichkeiten.
Naja, Dekodierungsmöglichkeiten gibt es ja überhaupt keine, denke ich, weil ich zunächst einmal nichts mehr kodiere. Ja. Ich denke, dass es nicht komplexer geworden ist, sondern einfacher. Es ist viel einfacher geworden, weil ich gar nichts kodiere, sonst soll das einfach nicht dekodiert werden. Mein Verhältnis zur Sprache ist kein hermeneutisches, ja, weder auf der Seite des Senders noch auf der Seite des Empfängers, sondern ein strategisches. Ich setze auf einen gewissen Satz. Ja. Satz ist sozusagen Setzen auf den Satz, das ist eine Bedeutung von Setzen und Satz. Ich mache diesen sozusagen, ich nehme auf mich dieses Risiko und das ist kalkulierbar. Und diese Kalkulierbarkeit macht die Analyse ja, im klassischen Sinne, im Sinne also der Rekonstruktion der Hermeneutik einfacher.
Lässt sich das vielleicht auch ganz praktisch an dem Beispiel veranschaulichen, dass wenn ich zum Beispiel sage, dass eine Plakatserie entworfen wird und dass es Plakate gibt, auf denen die benutzte Sprache den Bildinhalt unterstützt, dann dass einmal das Gegenteil dargestellt wird und dass dann vielleicht ein ganz anderer Themenbereich angeschnitten wird. Dass ich immer das Bildmedium und die Sprache gemeinsam benutze, um das zu sagen, was ich letztendlich sagen möchte. Dass man dadurch diese ganze Frage nach dem Medium der Sprache auch veranschaulich kann.
Na gut, aber in welchem Medium funktioniert und diese Zusammenhang? Das heißt, es gibt Beispiele, wo das Bild mit der Sprache in einer gewissen Harmonie steht. Es gibt Beispiele, wo die in einer Disharmonie stehen. Und mal kommt das ein, mal kommt anderes ein. Ja. Sehen Sie zum Beispiel die Werbung sehr oft. Für die Werbung benutzt sozusagen die Bilder, die sozusagen dekonstruktiv wirken.